Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zum Fohlenfutter Podcast und einer Spezialfolge. Wir hatten einen Gast, Carsten, so muss man sagen. Wir haben gerade mit ihm aufgenommen und wir haben uns sehr gefreut, dass heute bei uns Ruhl Brauers zu Gast war.
Ganz genau. Wir haben mit ihm ausführlich gesprochen über seine persönliche Situation gerade als Trainer, als angehender Trainer bei Roda Kerkrade. Natürlich haben wir mit ihm über Borussias Situation gesprochen, aber auch über deutsche Trainer in den Niederlanden.
Genau, da gibt es nämlich fast schon eine Welle der Zeit. Roger Schmidt beispielsweise bei der PSV Eindhoven. Und man kann natürlich nicht mit Ruhl Brauers sprechen, ohne das Ruhl ganz lang zu ziehen, zum Beispiel dann auf sein T-Shirt zu sprechen zu kommen vom Fanprojekt und all die Dinge, die er erlebt hat in 9 Jahren als Spieler bei Borussia. Also da gibt es einiges und eigentlich können wir nur sagen, viel Spaß. Ja, Carsten, heute ein neuer Fohlenfutter-Podcast mit einer ganz besonderen Folge, mit einer Spezialfolge. Wir sind nämlich hier in unserem virtuellen Raum nicht zu zweit, sondern es hat sich gerade noch eine dritte Person eingeloggt und sein ganzer Name wird gar nicht hier bei mir angezeigt, denn er hat ihn ganz korrekt mit 7 O in der Mitte geschrieben und ihr ahnt vielleicht schon, um wen es sich da handeln könnte. Stell ihn mal vor, unserem Gast.
Genau, ja, Yannick Sorgatz hat hier uns schon eingeleitet. Mein Name ist Carsten Kellermann und unser Gast, wie gesagt, mit 7 O, da kann eigentlich nur einer sein. Das ist nämlich Ruhl Brauers, Gladbachs Kultverteidiger aus den Niederlanden. Heute bei uns im Podcast, virtuell leider nur, aber in unserem virtuellen Studio. Wunderbar mit Kopfhörern ausgestattet. Und, wenn man mal draufschaut auf das, was Ruhl Brauers für Borussia Mönchengladbach gemacht hat, bedeutet hat, er ist der einzige Borusse, der sowohl in der zweiten Liga als auch in der Champions League für Gladbach gespielt hat. Und er ist der einzige Borusse, der vom Fanprojekt ein eigenes Shirt gewidmet bekommen hat. Und daher auch die 7O, wir haben es damals exklusiv nachgezählt bei der Rheinischen Post, 7O, ein E, ein L, Ruhl, entsprechend wie es Stadionsprecher Thorsten Knippertz im Stadion immer gesagt hat, ja, Ruhl Brauers, was muss man über ihn groß sagen, aus Paderborn damals gekommen und dann in Gladbach quasi eine lebende Legende geworden, bis 2016 geblieben und ja, inzwischen bei Roda Kerkrade als U18 und als Co-Trainer. Fragen wir erstmal ganz klar, Ruhl, wie geht's dir?
Ja, zum Glück geht alles gut, wir sind auch alle gesund, das ist in dieser Zeit natürlich das Wichtigste. Das geht alles gut. Es ist natürlich ein bisschen auch stressige Zeit. Mit 3 kleinen Kindern, die zu Hause lernen müssen, ist das schon mal stressig hier und da. Aber ja, es war auch schon lustig und alles geht zum Glück gut, auch mit der Familie. So, das ist im Moment das Wichtigste. Und ja, wir haben nicht zu klagen.
Ja, Ruhl, wir konnten auch letztens von dir in der Rheinischen Post nochmal lesen, denn im Januar ist was Besonderes passiert. Du hattest dein erstes Spiel als Cheftrainer in Kerkrade an der Seitenlinie. Was war da los? Die Umstände waren besondere, haben auch was mit der jetzigen Zeit zu tun.
Ja, das stimmt. Ich habe natürlich angefangen, mit meinen Trainerscheine zu holen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich alles habe, aber ich bin neben U18-Trainer auch Co-Trainer bei der ersten Mannschaft. Und ja, da war es wegen Corona, der Cheftrainer und sein anderer Co-Trainer, die waren beide in Kontakt gewesen mit einer, der ja Corona hätte, so die müsste beide in Quarantäne, wodurch ich der einzige Übergebliebene war, um das überzunehmen. Und ja, da habe ich mein erstes Spiel als Cheftrainer gemacht am 4. Januar gegen die zweite Mannschaft von AZ Alkmaar.
Und wie? Du hast gewonnen, du hast eine 100%-Quote.
Ja, zum Glück haben wir gewonnen, so 1-0 gewonnen und bis jetzt noch immer 100%ige Quote geholt, so. Von daher war ich, ja, ich war jedenfalls ganz froh, dass wir gewonnen haben. Und natürlich habe ich, wir haben die ganze Woche trainiert mit der Cheftrainer dabei. So, es war nicht so, dass ich die ganze Woche geleitet habe. Ich habe nur das Abschlusstraining geleitet und dann das Spiel. Aber dann ist es immer schön, wenn man trotzdem gewinnt und in jedem Fall mit 3 Punkten nach Hause fahren kannst. Und ja, das war ein schönes Gefühl. War auch ganz schön, das zu machen, um ja, Endverantwortliche zu sein. So, das haben wir eigentlich bewiesen, dass ich in jedem Fall den Weg, was ich einschlagen will, dass das auch gut ist.
Wenn man sich die Bilder anschaut, sehr professionell mit verschränkten Armen und strengem Blick in der Seitenlinie ist Ruhl Brauers zu sehen. Wie sind da deine Ambitionen? Du hast gesagt, gerade angefangen, du musst noch alle Scheine zusammenkriegen. Du arbeitest im Jugendbereich. Das ist, glaube ich, heute bei vielen Nachwuchstrainern das Prinzip, unten anzufangen, gleichzeitig Co-Trainer in der ersten. Wo geht es dann später hin mit der Trainerkarriere?
Ja, das weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Ich habe als Spieler natürlich mal 11 Jahre in Deutschland gespielt. Also ich kann mir gut vorstellen, später Trainerin in Deutschland zu werden. Aber ja, ich habe erst mal gesagt, jetzt die kommenden Jahre würde ich versuchen, all meine Scheine zu holen, mich selber zu entwickeln, zu lernen. Weil ja, das ist natürlich bei der ersten Mannschaft im Moment, kann ich viel lernen von Jürgen Streppel, der da Cheftrainer ist im Moment. So, das ist nur gut für mich und bei der U18 meine Erfahrungen zu sammeln, auch mit Jugendspielern zu arbeiten. Und im Moment geht das ganz gut. Leider wegen Corona können wir keine Pflichtspiele machen. Das nervt dann schon ein bisschen, weil auch nicht nur für mich, aber auch für die Spieler, die möchten natürlich alle gerne Pflichtspiele haben. Ja, das geht dann im Moment leider nicht, aber wir können jedenfalls noch mit die ganze Gruppe trainieren, das ist schon gut und das gefällt auch ganz gut und ja, wo es hinleitet, das müssen wir sehen. Ich möchte mich jetzt jedenfalls die nächsten Jahre noch konzentrieren auf die Scheine zu holen, mich zu entwickeln, viel zu lernen und dann werden wir sehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, in Deutschland mal Trainer zu werden.
Möglicherweise auch bei Borussia?
Ja, natürlich. Ich meine, ich habe 9 Jahre da gespielt. Ich, wenn es wieder kann, komme ich wieder gerne nach Spiele gucken. Ich bleibe sie immer verfolgen, was sie machen, wie sie spielen. So von daher kann ich mir das sicherlich mal vorstellen. Aber ob das passiert, weiß man nie. Aber Traumen ist nie verkehrt, glaube ich. Traumen muss man haben und das wäre vielleicht ein Traum, da mal Cheftrainer zu sein. Aber das ist noch weit weg, glaube ich, im Moment.
Heißt damit auch, dass der Job im Sommer, der frei wird von Marco Rose, noch ein bisschen zu früh kommt? Also da müssen wir jetzt nicht die großen Schlagzeilen machen, Ruhl Brauers Kandidat in Gladbach.
Nein, nicht vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich denke noch ziemlich viel zu früh. Ich muss noch 2 Scheine holen und da gehen noch ein paar Jahre drüber her und es ist auch besser für mich, erst nochmal zu lernen und mich zu entwickeln und dann werden wir sehen, ob das mal in Frage kommt.
Jetzt ist es ja die normalere Situation im Profifußball, dass der Trainer unfreiwillig geht, sprich entlassen wird. Vielleicht blüht es dir auch irgendwann in deiner Trainerlaufbahn, ist ja keine Schande, das so geht es den meisten. Marco Rose geht nun freiwillig nach Dortmund, hat sich dafür entschieden. Du hast es in deiner Gladbacher Zeit auch mal erlebt, dass Trainer sich dann entschieden haben, dich weiterzumachen. Zum einen Hans Meyer 2009, aber eben auch, woran ja alle denken werden, Lucien Favre 2015. Wenn du dich zurückerinnerst an diesen Rücktritt von Favre, wie sah es damals bei euch in der Kabine aus? Was hat das mit euch gemacht? Es war ja schon ein ziemlicher Schock.
Ja, wir sind diese Saison natürlich nicht so gut angefangen. Wir haben 5 Spiele gemacht, 5 verloren, glaube ich. Dann hat er sich entschieden, das nicht mehr weiterzumachen. Und das war natürlich ein Schock, weil er war 4,5 Jahre da. Kann etwas länger, etwas kürzer sein, aber um die 4,5 Jahre haben wir da zusammengearbeitet. Und ja, wenn er dann auf einmal sagt, dass er das nicht mehr weitermacht, dann ist das ziemlich ein Schock, weil ich selber hätte auch das Gefühl, dass wir es unter ihm auch wieder drehen konnten. So, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Magie zwischen Spieler und Trainer da weg war. So, ich habe immer das vollste Vertrauen gehabt, dass das auch unter Favre wieder gut gekommen wäre. So, von daher war das ziemlich ein Schock und sicher, wenn man so lange zusammenarbeitet, ist das nicht schön, wenn dann ein Trainer so weggeht, leider.
Es waren dann 3 Tage bis zum nächsten Spiel. André Schubert wurde von der U23 hochgezogen. Kannst du dich an diese 3 Tage, dann kam das Spiel gegen Augsburg, das ja dann auch ganz furios gewonnen wurde, kannst du dich an diese 3 Tage noch erinnern, wie da so die Stimmung war, wie Schubert sich da eingeführt hat?
Ja, das waren natürlich 3 hektische Tage. Schubert ist da gekommen, eigentlich als Interimtrainer. Der würde ein paar Spiele übernehmen, bis ein neuer Trainer kam. Ja, dann sind die Spiele danach, glaube ich, haben wir ein paar Spiele hintereinander gewonnen und dann ist eigentlich deutlich geworden, dass Schubert bis zum Ende der Saison bleibt. Aber die 3 Tage waren natürlich hektisch, weil viele Spieler lange mit Lucien zusammengearbeitet haben und ja, das natürlich ziemlich als ein Schock kam, dass er wegging. So, dann weiß man auch, dass man 3 hektische Tage kriegt und ein anderer Trainer hat wieder andere Ideen, obwohl wir ziemlich im gleichen Spiel geblieben sind, aber trotzdem ein anderer Trainer auf dem Platz bringt auch wieder andere Dinge mit sich mit. So, von daher war das ziemlich hektisch, ja.
Jetzt ist gerade ja auch in Gladbach die Diskussion, wenn viel Unruhe im Umfeld ist, jetzt nach der Entscheidung von Marco Rose im Sommer zu gehen, Wie schwer ist es als Spieler, wirklich das so von sich fernzuhalten, was drumherum los ist, und sich wirklich nur aufs Wesentliche zu konzentrieren? Schafft man das überhaupt?
Ja, Spieler, wenn der Schiri anpfeift, dann spielt man Fußball und dann ist das auch, dann denkt man da eigentlich nicht mehr an. Es ist mehr in die Woche selber, wo da viel drüber geredet wird, geschrieben wird. Dann merkt man das, aber im Spiel selber glaube ich nicht, dass Spieler da sich mit beschäftigen. Wenn man spielt, ist man frei im Kopf und dann vergisst man das alles. Aber es ist natürlich für die Spieler, die ja lange mit ihm zusammengearbeitet haben, die Jahre, dann ja, ist es schon ja schade, wenn er geht, weil ich glaube, die Zusammenarbeit, die war gut zwischen Trainer und Spieler, und das hat man, denke ich, auch in die Ergebnisse gesehen. Und ja, dann kommt das natürlich als eine Überraschung, dass er sich anders entschieden hat. Und das, ja, dann kriegt man wieder hektische Tage danach, mit wo viel darüber gesprochen wird, geschrieben wird. Aber ich glaube, im Spiel selber, dann, ja, dann will man Fußball spielen und dann vergessen die Spieler das auch. Das nehmen die, denke ich, nicht mit auf den Platz.
Ja, hektische Zeiten hast du in Gladbach auch zu Genüge erlebt. Du kamst 2007 in die zweite Bundesliga zum Zweitligisten Borussia Mönchengladbach, dann der Wiederaufstieg, Abstiegskampf, Relegation, es ging immer nur nach oben eigentlich, bis hin in die Champions League. Das war dann die letzte Saison von dir bei Borussia. Wenn du das so werten müsstest, was war das Wichtigste, Bedeutsamste für dich? Der Aufstieg, die Relegation oder die Champions League Quali?
Ja, ich glaube, wenn du alles gesamt beguckst, war für mich das Schönste eigentlich, ja, dass wir eigentlich nur nach oben gegangen sind. Alle Schritte nach oben habe ich miterlebt da. Von der zweiten Liga bis in die erste Liga, gegen Abstieg gekämpft, Relegation gespielt, dann nach oben gegangen, Euroleague geschafft, letztendlich noch Champions League geschafft. So, ich glaube, den ganzen Weg von zweiten Liga bis du in die Champions League, dass das für mich der Höhepunkt war, dass ich das ganze Trajekt so, was wir da gemacht haben, in die 9 Jahre miterlebt habe. Und da sind natürlich auch einzelne Dinge, so wie der Aufstieg, mit den Feier auf den Alten Markt, ich habe ein Champions League Spiel in Sevilla gemacht, dann noch ein Quali Champions League Spiel in Kiew gemacht. Das sind natürlich auch Highlights, das zu spielen, mit die Hymne auf das Feld zu gehen. Ich war 33, wo wir das geschafft haben. So, ich hätte nicht damit gerechnet, das noch mitzuerleben. Aber wenn man dann den Platz aufläuft mit die Hymne, das ist natürlich ja ein Gefühl, was man eigentlich nur im Fernsehen kennt. Aber jetzt darf man das selber erleben. So, das war schon ganz cool, das mitzumachen. Natürlich die Saison für mich 2009, 2010, wo ich die 8 Tore mache. Ja, das war natürlich für mich ein Highlight. Mit ein paar Spielen dabei, wo ich zum Beispiel gegen HSV das 1-0 gemacht habe. Und ja, solche Dinge, das sind natürlich alle Highlights. Aber für mich war das Wichtigste, das ganze Trajekt von die zweite Liga bis in die Champions League, das mitzuerleben, das war für mich, denke ich, das Schönste.
Du hast gerade deine Tore schon angesprochen. Du warst ja auch immer ein sehr torgefährlicher Verteidiger. Und die Frage ist jetzt, wir haben mal 2 Tore rausgesucht. Einmal dein Tor in Hannover, damals in einer sehr schwierigen Situation. Ihr hattet da einige Probleme. Das war quasi ein Wendespiel in der Favre-Zeit. Und dann gab es natürlich von dir kein Tor, aber eine Vorlage. Und zwar die für Igor De Camargo zu dem 1-0-Siegtor in München. Wenn du dich heute entscheiden musst, war schöner oder war diese natürlich absolut gewollte Vorlage auf De Camargo schön?
Ja, ich weiß, das Tor in Hannover war das 2-2, was ich gemacht habe. Und dann hat Arango noch das 3-2 gemacht mit den Freistoß in die kurze Ecke. Ich denke, wichtiger war der unfreiwillige Vorlage auf Igor De Camargo, weil damit haben die 3 Punkte geholt. Ich kann leider nicht sagen, dass es eine gewollte Vorlage war, aber das war, denke ich, wichtig, weil so sind wir gut in die Saison gekommen, 1-0 gewonnen. Das war, denke ich, wichtiger. Obwohl natürlich in Hannover, das war so ein Drehpunkt, das ja war auch nicht verkehrt. Und da habe ich natürlich selber getroffen. Das ist schwierig, eine Wahl zu machen, aber ich denke dann die Vorlage gegen Bayern, weil ja, in Bayern rechnet man natürlich nicht immer mit 3 Punkten. Und wenn man die dann holt, das ist natürlich überragend. Und dann will ich mich dafür entscheiden.
Ja, ist auch gar nicht so einfach für dich, dich zu entscheiden, weil allein bei den Toren ja einige dabei waren. 16 Stück für Borussia, 8 davon in der Saison 2009-2010. Da warst du, sag ich mal, einer der besten niederländischen Stürmer in der Zeit. Was war das für ein Lauf? Das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, dass ein Verteidiger mal 5 Tore macht, okay, kommt dann vielleicht mal vor, aber 8 Tore, ist ja unglaublich.
Ja, das war natürlich selber für mich auch etwas Überragendes. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ob da ein Magnet im Ball war und das immer zu mir gekommen ist. Ich habe da vielleicht zufälligerweise, vielleicht auch ein bisschen Glück, vielleicht auch ein bisschen mit Auge immer auf die richtige Position gestanden, wo der Ball dann kam. Und da habe ich fast jede Chance, die ich bekommen habe, auch gemacht. Und ja, das passiert natürlich auch nicht immer, dass fast jeden Ball reingeht, den man dann so trifft. Das war natürlich. Vielleicht war es nicht mein bestes Saison spielerisch, aber jedenfalls mein auffälligste Saison. Wenn du als Abwehrspieler 8 Tore machst, dann ja, das fällt natürlich auch auf. Und damit ist auch in Holland ein bisschen angefangen, darüber zu reden, über meine Position bei Gladbach. Ja, was muss ich dazu sagen? Fast jeden Ball ist zu mir gekommen und das war, denke ich, ganz schön. Und ich weiß noch, vor das letzte Spiel zu Hause gegen Leverkusen stand Marco Reus auf 8 Tore und ich auf 7 Tore. Und dann habe ich 20 Minuten vor Zeit, glaube ich, das 1-1 erzielt, wo wir beide auf 8 Tore gekommen sind. So, das war schon lustig. Und dann waren wir beide Torschützekönig von Gladbach in die Saison.
Du hast gerade schon angesprochen, mit deinen Toren, mit deinen Leistungen ist durchaus der Name Brouwers auch im niederländischen Fußball etwas gewesen. Du bist ja früh nach Deutschland gegangen, dann Großteil deiner Karriere hier gemacht. Was nicht geklappt hat, du warst zwar mal bei einer Europameisterschaft dabei, das aber nur im Campingwagen mit deinen Kumpels als Fan. Was nicht geklappt hat, ist, dass du jemals das Oranje-Trikot tragen durftest oder zu einem großen Turnier eingeladen wurdest. Es wurde immer wieder spekuliert, du warst teilweise Mitglied der besten Abwehr Europas, hat aber nicht gereicht. Hat Holland so gute Verteidiger oder was war das Problem oder hast du mal irgendwen geärgert?
Ja, damals muss ich sagen, hatte Niederlande auch ziemlich gute Verteidiger stehen. Sie sind ja nicht von nichts damals in 2010 auch Zweiter geworden, auf die WM in Afrika. So, von daher war das okay, aber ich hätte schon natürlich gehofft, da irgendwo in jedem Fall vielleicht als dritter oder vierter Innenverteidiger mitzukommen, aber das hat leider nicht geklappt. Woran das gelegen hat, weiß ich nicht. Ich habe mal gesagt, ich habe ja nie in Holland bei PSV, Ajax oder Feyenoord gespielt. Das hat ja vielleicht auch mitgespielt. Bin natürlich früh nach Deutschland gezogen, ein bisschen aus dem Auge verloren und in die Saison mit die 8 Tore wieder ein bisschen im Blick gekommen. Aber ja, ich weiß, dass Van Marwijk damals auch noch ein paar Mal auf die Tribüne war, um mich anzugucken. Aber leider hat er nie entschieden, mich mal mitzunehmen. Schade, aber ja, ich sehe es nicht so, als wäre das, dass ich da, wie sagen wir das am besten?
Kein Makel für deine Karriere.
Es wäre etwas Schönes gewesen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, meine Karriere war nicht gut, weil ich das nicht geschafft habe. So, von daher, das ist es nicht, aber man versucht natürlich immer das Höchste zu erreichen und wäre schön gewesen, wenn es passiert wäre, aber es ist für mich auch eigentlich kein Problem, dass es nicht so nicht geklappt hat.
Du hast gerade angesprochen, dass du nie für die großen drei, sag ich mal, gespielt hast. Gibt ja gerade ein Kollegen, einen Niederländischen in der Bundesliga, Wout Weghorst, der auch keine große Rolle in der Nationalmannschaft spielt, aber in der Bundesliga knipst ohne Ende, hat auch nie für die Großen gespielt. Ist das bei ihm auch so ein Faktor? Wie wird er in den Niederlanden gesehen? Ich meine, er hat jetzt dreimal mehr als 15 Tore geschossen in der Bundesliga.
Ja, ich muss sagen, das macht er auch überragend. In Holland hat er natürlich auch gute Zeiten gehabt, sicher bei AZ Alkmaar. Aber ja, wenn ein Stürmer ist in eine schwierige Meisterschaft wie die Bundesliga, weil da gibt's viele gute Vereine und wenn du es dann eine Zeit lang so gut machst, dann verdienst du, denke ich, sicher mal da bei Oranje dabei zu sein. Ich meine, ja, er kann immer Tore machen, das lässt er auch jede Woche sehen. Kopfballtore auch, ja, mit dem Fuß ist er ganz gut. Wenn man ihm sieht, denkt man, ja, Flanke geben und Kopfball, aber mit den Füßen ist er auch ziemlich gefährlich, so, das macht er richtig gut.
Also kurz zusammengefasst, Weghorst ist ein ähnlicher Stürmertyp wie Ruhl Brouwers.
Ja, schon, wenn er die Chance kriegt, dann ist es oft ein Tor und das war bei mir natürlich auch so, wenn ich dann die Chance kriege, dann dann war er fast immer rein und das hat er auch, aber leider war ich kein richtiger Stürmer und konnte nicht so viel knipsen wie ihm.
Gucken wir mal nach rüber in die Eredivisie. Dort gibt es im Moment einige deutsche Trainer, die für Aufsehen sorgen. Wie ist so der Ansatz in den Niederlanden? Früher war es so ein bisschen verpönt, deutsche Trainer. Man war nicht so wirklich davon überzeugt, dass die dem niederländischen Fußball was geben könnten. Jetzt zum Beispiel Roger Schmidt beim PSV Eindhoven, Thomas Letsch bei Vitesse Arnhem, der für Aufsehen sorgt. Wie ist da so dein Ansatz zu sagen, ja, die deutschen Trainer, die bringen hier schon was?
Ja, auch bei Heracles ist Frank Wormuth ist noch Trainer, auch ein Deutscher. So, es wird immer mehr und ich glaube, das ist auch ganz gut für den holländischen Fußball, weil ich habe schon, denke ich, öfter gesagt, in Holland fehlt manchmal ein bisschen die deutsche Mentalität, auch mal Spiele über die Bühne oder die 3 Punkte über die 90 Minuten hinaus doch mitzunehmen. In Holland muss dann alles wieder fußballerisch gelöst werden, aber wichtiger ist für mich, die 3 Punkte mitzunehmen. So, es braucht nicht alles schön zu sein. Und ich denke, das ist ganz gut, dass da auch ein paar deutsche Trainer jetzt in Holland sind. Und die machen es auch richtig gut. Sicher bei Vitesse haben sie jedenfalls einen guten Start gehabt. Letzte Zeit sind sie ein bisschen zurückgefallen, aber die machen es eigentlich richtig gut, weil ich konnte den Trainer auch nicht so gut, bevor er zu Arnhem kam. Aber er hat es richtig gut gemacht und und Roger kenne ich natürlich noch ein bisschen aus Paderborn. Der kommt selber auch aus Paderborn. So, von daher kenne ich ihn ein bisschen und hat natürlich bei Leverkusen super gemacht und bei Red Bull super gemacht. Und jetzt bei PSV haben die ein bisschen Punkte liegen lassen die letzte Woche, wodurch es schwierig wird, Meister zu werden. Aber ich denke, es ist gut, dass da ein paar deutsche Trainer in Holland sind und auch ein bisschen die deutsche Mentalität mitzubringen.
Also es ist ein ständiges Geben und Nehmen. Die Qualitäten, die Deutschen, die geschätzt werden in den Niederlanden. Jetzt werden ja aber auch niederländische Fußballer gerade in Deutschland immer sehr geschätzt, weil man eben oft gesagt hat, na, ein bisschen ruhiger und pragmatisch ist es vielleicht dann doch. Wir können diesen schönen Fußball aus den Niederlanden, diesen Football total ein bisschen gebrauchen. Jetzt hat Borussia keinen Niederländer. Ich glaube, du warst der Letzte. Ne?
War ich der Letzte, muss ich mal eben denken. Ja, ich denke schon.
Ja, du warst der Letzte, ist ja schon ewig her, ne? Jahre fast jetzt. Wenn du mal so, ne, du verfolgst die Eredivisie ja und wir überlegen auch mal, wer denn einer für Borussia, was würdest du da so als Scout Ruhl Brouwers empfehlen? Wer sind da interessante Leute?
Ja, es gibt natürlich sicher bei Ajax hat immer ein paar junge Spieler, die richtig gut sind, so im Moment zum Gravenberg oder so. Die kommen. Ja, das ist eigentlich die erste Saison, dass die voll spielen, aber das sind natürlich Spieler, die immer interessant sind, auch für den Borussia. Ich muss sagen, AZ Alkmaar hat ein paar gute junge Spieler sicher vorne reinstehen mit Boadu und Stengs. Das sind zwei gute Spieler. Ja, also hat jeder Verein sicher die oben drin spielen, ein paar gute Spieler, die für Borussia interessant sein können. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ehrlich gesagt nicht so mit Scouting, weil bei Kerk gerade sind wir natürlich ein bisschen in einer anderen Kategorie, wo wir Spieler suchen können, auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben. So, wir gucken eigentlich ein bisschen ein Niveau tiefer.
Nichtsdestotrotz wirst du natürlich Borussia verfolgen und wüsstest theoretisch auch, welche Spieler Borussia ganz gut gebrauchen könnte. Bist du da mal angesprochen worden eigentlich? Gibt es da noch den Kontakt, dass die manchmal sagen, Steffen Korrell sagt, hey Ruhl, hast du irgendwen gesehen?
Nee, das habe ich nicht. Natürlich, wenn ich mal da bin, aber das ist jetzt wegen Corona natürlich auch wieder lange her, dann sprechen wir mal über Fußball, was ich im Moment mache und über die holländische Meisterschaft, deutsche Meisterschaft, aber ja, es ist schon wieder lange her, dass ich da war wegen Corona. Ich glaube, ich war im März letztes Jahr, war ich zum letzten Mal im Borussia Park. Danach war es eigentlich nicht mehr möglich. So das ist wieder, ja, aber wenn ich da bin, dann sprechen wir natürlich, aber nicht so richtig über Spieler von, hey, das wäre etwas für Borussia oder so, das nicht.
Guckst du aber auf den aktuellen Kader natürlich drauf, vermutlich auch neben den Stürmern deine Zweitkategorie, vor allem auf die Innenverteidiger. Da spielen jetzt Nico Elvedi und Matthias Ginter. Matthias Ginter, der Abwehrchef. Nico Elvedi, der Nebenmann, der noch immer ein bisschen aufstrebende. Wie schätzt du dieses Duo ein? Internationale Klasse?
Ja, ich finde, die haben sich beide sehr gut entwickelt. Nico habe natürlich mitgemacht, wo der gerade zu uns gekommen ist. Da hat er nicht direkt vom Anfang an gespielt, aber der hat sich, denke ich, super entwickelt und Matthias ist natürlich nicht von nichts auch Nationalspieler in Deutschland. Und ich glaube, die beiden, die machen es im Moment, ja, machen die es richtig gut. Schon letztes Jahr, aber auch dieses Jahr, ja, sehe ich da eigentlich keine Probleme. Und dann denke ich, sind die sichere internationale Klasse zusammen.
Wie wichtig ist das, ein eingespieltes Duo zu haben? Beide sind ja in Vertragsverhandlungen mit Borussia. Wie wichtig wäre es in deinen Augen, möglichst mit beiden zu verlängern?
Ja, das denke ich ganz gut, wenn man das zusammenhalten kann, weil die schon eingespielt sind aufeinander. Und dann kann man nur noch weiterentwickeln und hoffentlich noch besser werden zusammen.
Jeru, du hast ja quasi 2015 so den Stab an Nico Elvedi übergeben. Ich kann mich daran erinnern, dass Nico Elvedi dann bei Man City gespielt hat. Du hast, wie gesagt, das erste Champions-League-Spiel in Sevilla noch mitgemacht. Wenn du mal so eure erste Champions-League-Saison vergleichst und Borussia heute, was ist seitdem passiert? Wie sehr ist auch einfach Borussias Niveau gestiegen in der Königsklasse?
Ja, damals war natürlich auch noch alles neu für uns. Das erste Mal Champions League war alles, wir waren da, denke ich, mit einer Mannschaft, die da ziemlich unerfahren in war. Ja, jetzt merkt man schon, dass da ein paar Spieler sind, die das schon eher erlebt haben und da ja die Erfahrung einfach größer ist als damals. Und deswegen glaube ich auch, dass sie die erste Runde gut geschafft haben in eine, denke ich, schwere Pool mit Madrid, mit Internationale und mit Donetsk. Das ist sozusagen nicht der leichteste Pool, um drin zu spielen, und sind trotzdem weitergekommen. So, das sagt schon, dass sie das überragend gemacht habe. Und ja, da merkt man auch, dass die Erfahrung da schon war. Obwohl sie auch, denke ich, ein paar Mal vorgelegen haben und dann eigentlich unnötig unentschieden gespielt haben, das Spiel. Ich glaube 2-0 in Mailand oder 2-1 in Mailand vor, letzte Minute, trotzdem 2-2 geworden. Zu Hause gegen Madrid 2-0 Führung, 2-2. Das war ein bisschen unnötig, aber sie sind da weitergekommen und das war das Wichtigste. Und da hat man auch gesehen, dass sie etwas mehr Erfahrung haben in Champions League als wir damals.
Ihr habt damals auch gegen Manchester City gespielt, in beiden Jahren. Ja. Hast du also da auch erlebt, jetzt ist das wieder der Gegner. Einerseits natürlich kurios, dass man immer wieder zusammenkommt. Wie glaubst du, hat sich City seitdem entwickelt? Ist die Distanz größer geworden oder konnte Borussia da ein bisschen anschließen?
Na, ich denke, dass Borussia in jedem Fall da anschließen konnte. City ist und bleibt natürlich eine starke Mannschaft, stehen auch nicht vor nichts wieder in England, ich glaube 10 Punkte vor. So die Mannschaft, die bleibt gut und ist natürlich schwer zu schlagen. Aber ich glaube, jeden Fall, dass Borussia näher gekommen ist und dass es nicht mehr so einfach geht als damals.
Mit was für einem Spiel rechnest du Mittwoch? Also erstmal ja komische Konstellation, das Ganze in Budapest, offiziell ein Heimspiel. Borussia in einer unruhigen Situation, 4 Spiele in der Liga nicht gewonnen, aber irgendwie eine sehr gute Bilanz gegen Top-Mannschaften dieses Jahr. Also was, wenn man jetzt so einen Tipp geben müsste, was soll man da erwarten? Ist ja schwierig, oder?
Ja, ist ganz schwierig zu sagen, weil eigentlich wegen dieser komischen Situation spielt man auch 2 Auswärtsspiele, würde ich mal sagen. Ja, das ohne Publikum ist sowieso schon ein Nachteil, denke ich. Aber wenn man dann auch noch für dein Heimspiel nach Budapest muss, ist das nicht richtig ein Vorteil. So, ja, eigentlich spielt man 2 Auswärtsspiele. Und das ist schon ein bisschen komisch und auch schwer zu sagen. Ich hoffe jedenfalls, dass sie in das erste Spiel ein Unentschieden rausholen können, wodurch das zweite Spiel, ja, das alles möglich ist. Es wird jedenfalls nicht einfach. Ich denke, City ist jedenfalls der Favorit in diesem Spiel. Aber ich hoffe und glaube, dass Borussia auch nah dazu bleiben kann und mit einem Unentschieden vielleicht das zweite Spiel nochmal richtig spannend machen.
Wenn man so auf die Bundesliga schaut, im DFB-Pokal im Viertelfinale, in der Bundesliga jetzt so ein bisschen zurückgefallen, im Rennen um die Champions-League-Plätze, was traust du den Gladbachern in der Saison generell noch zu? Gibt es vielleicht sogar das Blechern im Pokal? Gibt es sowas?
Ja, im Pokal, denke ich, liegen da richtig gute Chancen mit das Heimspiel gegen Dortmund. Bayern, die schon raus sind, da sind sicherlich, denke ich, Chancen im Pokal, um das zu schaffen. In die Meisterschaft haben sie leider die letzte Woche etwas Punkte liegen lassen. wodurch die Champions League-Plätze ziemlich weit weg sind und das richtig schwierig wird, weil man das auch nicht mehr selber in die Hand hat. Mit die Euroleague-Plätze, ja, da sind eigentlich nur 3 Punkte bis zu Dortmund und 4 bis zu Nummer 6, glaube ich. So, dass, ja, da ist noch alles möglich. Aber die Champions League-Plätze, das wird, denke ich, richtig schwierig. Da muss man eigentlich ab jetzt alle Spiele gewinnen und ja, hier und da sind immer Spiele dabei, wo man unentschieden oder mal verliert. So, das wird ziemlich schwierig, aber die Euroleague-Plätze sind, denke ich, ja, 3-4 Punkte, das können sie noch schaffen.
Ja, und du wirst wie immer sehr genau zuschauen. Wir beobachten natürlich auch mal, was du machst in Kerkrade. Letztens Jahr noch über dich geschrieben und freuen uns auch, wenn wir uns bald mal wieder im Borussia-Park sehen, weil wir dann wissen, alles ist überstanden. Ne? Ruhl Brauers kann wieder im Borussia-Park, ja. Das wäre für alle ein gutes Zeichen.
Ja, ich würde selber auch wieder gerne kommen, aber hoffentlich kann das auch schnell wieder, wenn alles stimmt mit die Impfungen und so, dass wir wieder schnell im Stadion können.
Das ist ein guter Blick nach vorne. Ich glaube, da freuen sich alle Fußballfans drauf. Und ich glaube, auch als Spieler ist man irgendwo ja dann doch auch Fußballfan. Und ja, Ruhl, klasse, dass du bei uns warst im Podcast, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich glaube, die Gladbach-Fans
gerne.
Sind immer noch richtig daran interessiert, was mit dir ist, mit der Kultfigur. Und ja, von daher natürlich viel Erfolg für deine Trainerkarriere und für Roda. Möglicherweise.
Dankeschön.
Mit der Rückkehr in die Eredivisie. Ja, ansonsten, Yannick, haben wir, glaube ich, viel erfahren von Ruhl, oder?
Ja, wie immer. Effektiv im Zweikampf und vorne auch gefährlich.
Ja, so kennt man ihn.
Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Gastauftritt hier im Podcast. Gerne wieder vielleicht irgendwann mal und ja, dann auf bald im Borussia Park.
Ja, gerne. Dankeschön. Es war schön, dabei zu sein.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de